NDR Info. Echo des Tages.
Mit Ulrike Heckmann und diesen Themen: Razzia gegen Islamistennetz in Hessen, BKA-Gesetz erlaubt künftig Überwachung von Gefährdern mit Fußfesseln, dazu auch unser Kommentar. Deutschland setzt auf Internationalisierung bei Bildung und Forschung, erste angestellte Lehrer folgen Streikaufruf im öffentlichen Dienst, Starthilfe Plus fördert freiwillige Rückkehr abgelehnter Asylbewerber. Niedersächsischer Landtag debattiert über Millionenabfindung bei VW. Anschlag in Düsseldorf-Wehrhahn scheint nach 17 Jahren aufgeklärt. Israel beginnt Räumung der umstrittenen Siedlung Amona. EU-Kommission warnt US-Regierung vor einer Abkehr von Europa. Gentechnisch veränderte Äpfel gelangen in erste US-Supermärkte und Handykunden telefonieren in der EU künftig ohne Roaminggebühren. Monatelang haben die Sicherheitsbehörden in Hessen eine Razzia vorbereitet gegen ein Islamistennetzwerk. Heute früh in den Morgenstunden, da schlugen sie zu. Der festgenommene Hauptverdächtige soll an Terroraktionen in Tunesien beteiligt gewesen sein und auch einen Anschlag in Deutschland geplant haben. Aus Frankfurt am Main, Nikolaus Buschlüter.
Selten hat es in Hessen eine so große Polizeiaktion gegen Islamisten gegeben. Die Razzia begann um 4 Uhr morgens. Insgesamt durchsuchten über 1000 Polizisten 54 Objekte, darunter Privatwohnungen, Geschäftsräume und 2 Moscheen. Hessens CDU-Innenminister Peter Beuth stellte danach fest:
Heute ist uns ein massiver präventiver Schlag gegen ein weit verzweigtes salafistisches Netzwerk in Deutschland und in Hessen gelungen.
Im Zentrum des Netzwerks saß nach Informationen der Ermittler ein 36 Jahre alter Asylbewerber aus Tunesien. Er wurde in Frankfurt am Main widerstandslos festgenommen. 15 weitere Verdächtige wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen. Dem Tunesier wirft die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt die Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor. Oberstaatsanwalt Alexander Badle:
Ziel dieses Netzwerkes war es, einen Terroranschlag auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland vorzubereiten. Nach unseren Erkenntnissen haben sich diese Planungen jedoch in einer sehr frühen Phase befunden. Es gab insbesondere noch kein konkretes Anschlagsziel.
Der Tunesier war 2015 nach Deutschland eingereist, lebte aber auch schon ab 2003 einmal 10 Jahre lang in Deutschland. Die Behörden nahmen ihn 2016 fest, da er eine Geldstrafe wegen Körperverletzung nicht bezahlt hatte. Als bekannt wurde, dass auch die tunesischen Behörden gegen den 36-Jährigen ermittelten und eine Auslieferung beantragten, wurde der Hauptverdächtige in Auslieferungshaft genommen. In Tunesien soll der 36-Jährige an 2 Anschlägen beteiligt gewesen sein. An dem Angriff auf das Bardo-Museum in Tunis 2015, bei dem über 20 Touristen ums Leben kamen, und an einem Anschlag auf eine tunesische Grenzstadt. Beide Angriffe werden dem sogenannten Islamischen Staat zugeschrieben. Da die Auslieferungsunterlagen der tunesischen Behörden an die deutschen Kollegen nach Auskunft der deutschen Seite jedoch nicht vollständig waren, musste der Tunesier nach 40 Tagen Auslieferungshaft wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Innenminister Beuth bedauert die mangelhafte Zusammenarbeit zwischen den deutschen und den tunesischen Behörden.
Unsere Forderung ist ja an die Tunesier, dass sie kooperativer auch bei der Rückführung von ihren Staatsangehörigen, zu denen sie völkerrechtlich verpflichtet sind, dass sie sich dort kooperativer verhalten.
Der 36-Jährige wurde jedoch nach seiner Freilassung rund um die Uhr von den Sicherheitsbehörden überwacht. Eine frühere Festnahme hätte den Ermittlungserfolg gefährdet, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mit. Hessens Innenminister Peter Beuth resümiert:
Unsere deutliche Botschaft ist, wir haben die salafistische Szene hier im Rhein-Main-Gebiet fest im Blick. Wir werden die Bürgerinnen und Bürger mit allen Mitteln des Rechtsstaates vor Terror und Gewalt schützen.
Genau darauf zielte heute auch eine Entscheidung des Bundeskabinetts. Es ging um Änderungen am BKA-Gesetz zur Stärkung des Bundeskriminalamtes. Unter anderem sollen gefährlich Islamisten künftig auch mit sogenannten elektronischen Fußfesseln überwacht werden können. Aus Berlin, Janina Lückhoff.
Für Bundesinnenminister de Maizière ist die Neustrukturierung des BKA-Gesetzes nicht weniger als eine Zeitenwende. Polizei 2020 nennt de Maizière das Projekt, das er als gewaltig bezeichnet. Es gehe um die grundlegende Modernisierung der polizeilichen IT-Systeme, die in ihrer Grundstruktur noch aus den 70er Jahren stammten, aus der Zeit des RAF-Terrorismus. Eine zersplitterte IT-Landschaft mit unterschiedlichen Datenformaten, Sonderlösungen und Doppelstrukturen könne man sich im 21. Jahrhundert nicht mehr leisten, so de Maizière.
Ein Polizist in einem Bundesland muss wissen, dass sein Kollege in einem anderen Bundesland gegen die gleiche Person ermittelt. Und beide müssen wissen, welche Daten über diese Person beim Bundeskriminalamt bekannt sind.
Das klingt, als wäre es eine direkte Antwort auf den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt. Tatsächlich aber stehen die Pläne für eine neue IT-Architektur der Polizei schon seit längerem auf der Agenda. Manche Maßnahmen aber wurden ganz kurzfristig in den Entwurf geschrieben. So haben sich de Maizière und Justizminister Maas erst vor 3 Wochen auf die elektronische Fußfessel für sogenannte Gefährder verständigt. Bislang darf eine elektronische Fußfessel nur für verurteilte Straftäter angeordnet werden. Künftig sollen auch Personen, die keine Straftat begangen haben, von denen die Behörden dies aber erwarten, zum Tragen einer Fußfessel verpflichtet werden können, sofern sie in den Zuständigkeitsbereich des Bundeskriminalamtes fallen. Dabei räumt de Maizière ein:
Fußfesseln sind kein Allheilmittel. Sie sind aber ein wichtiges Instrument, um die Überwachung von gefährlichen Personen zu erleichtern.
Das Gefährder untertauchen, das werde mit der Fußfessel nicht mehr geschehen, ist de Maizière überzeugt. Die Opposition sieht das anders. Die Linke spricht von Symbolpolitik und lehnt die Maßnahme als unverhältnismäßig und unbrauchbar ab. Nach Ansicht des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Korte halte die Fußfessel weder jemanden vom Morden ab, noch verhindere sie, dass ein Verdächtiger untertauche. Auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen von Notz sieht keinen praktischen Nutzen darin und hält die Pläne für verfassungsrechtlich fragwürdig. Entsprechend genau müsse die Gesetzesvorlage nun geprüft werden, so von Notz. Der Deutsche Anwaltverein betrachtet die geplante Neuerung ebenfalls mit Skepsis. Der Vorsitzende Schellenberg sagt, da die Maßnahme sich im Bereich der Prävention bewege, spielten die Tatsachen, auf deren Grundlage sie beschlossen wurde, eine große Rolle.
Und da haben wir im Moment bei dem Gesetzesentwurf, der heute beschlossen wurde, große Sorgen, weil wir sprechen nicht mehr von der konkreten Gefahr, sondern wir sprechen von der Möglichkeit und es könnte sein und das weitet sich sehr aus. Und wir befürchten, dass da Rechtssicherheit für alle Beteiligten verloren geht.
Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter Schulz sieht in der elektronischen Fußfessel nicht den Durchbruch im Kampf gegen die Terrorgefahr.
Alle Praktiker wissen natürlich, dass man mit Fußfesseln Attentate nicht verhindern wird. Fußfesseln sind sicherlich geeignet, zum Beispiel bei Auflagen, das heißt, um zum Beispiel zu überprüfen, ob jemand im Haus bleibt, wo er sein müsste oder zu gewissen Zeiten an bestimmten Orten sein müsste oder Orte meiden, aber Attentate werden sie damit nicht verhindern können.
Zumal die rund 550 Personen, die in Deutschland als sogenannte Gefährder eingestuft sind, meist nach Landesrecht überwacht werden. Und das sieht die elektronische Fußfessel für Gefährder bislang nicht vor. Bundesinnenminister de Maizière appelliert deshalb an die Länder, ihre Polizeigesetze entsprechend der neuen BKA-Regelung anzupassen.
Was ist gewonnen mit dem neuen BKA-Gesetz und der Option, islamistische Gefährder per elektronischer Fußfessel zu überwachen? Darüber macht sich Volker Schafranke Gedanken in seinem Kommentar.
Wir haben in Deutschland eine neue Bedrohungslage. Das dürfte jedem nicht erst nach dem Terroranschlag in Berlin klar sein. Darum brauchen wir dieses neue BKA-Gesetz dringender denn je. Es gibt dem Bundeskriminalamt weitreichende Befugnisse im Kampf gegen den Terror. Man kann von einer Zeitenwende sprechen, denn 16 Bundesländer machen häufig ihren eigenen Kram bei der Terrorismusbekämpfung. Das kann, wie jetzt in Hessen, gut gehen. Es kann aber auch, siehe den Fall Amri, richtig schief gehen. Ein Polizist in einem Bundesland wusste bisher nicht, dass ein Kollege in einem anderen Bundesland gegen die gleiche Person ermittelt. Es fehlte schlicht und ergreifend die Datei, in der er hätte nachschauen können. Und beide wussten auch nicht, welche Daten über die gesuchte Person beim Bundeskriminalamt bekannt sind. Es gab und gibt zu viele unterschiedliche Dateien und Doppelstrukturen. Das wird jetzt anders. Nicht sofort und nicht schon morgen, aber der Grundstein ist mit diesem BKA-Gesetz gelegt. Und bei dem notwendigen Datenaustausch zwischen nationalen und internationalen Sicherheitsbehörden fließen jetzt auch die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes ein, denn die Karlsruher Richter hatten wesentliche Teile dieses Gesetzes erst im letzten Jahr gekippt. Dass sich in diese wichtige Neujustierung ein Placebo eingeschlichen hat, ist allerdings mehr als ärgerlich. Denn die Fußfessel für sogenannte Gefährder wird wenig bringen. Sie verhindert keinen Anschlag. Ein extrem radikalisierter Extremist, der fest entschlossen ist, ein Attentat zu verüben, wird sich durch eine Fessel um seinen Fuß nicht abhalten lassen. Selbst wenn noch die Auflage obendrauf gepackt wird, er dürfe sich keinem Bahnhof oder Flughafen nähern. Er sucht sich dann ein Einkaufszentrum, eine belebte Straßenkreuzung oder eben, wie es traurige Realität ist, einen Weihnachtsmarkt. Dort wird er zuschlagen. Die Fußfessel ist im Instrumentenkasten der Sicherheitsbehörden nur ein klitzekleiner Baustein. Sie kann vielleicht die Vorbereitung eines Anschlages erschweren, weil sie den Betroffenen einengt in seinen Möglichkeiten, mehr aber auch nicht. Wir wissen damit um den Aufenthaltsort des Gefährders, aber nicht warum und mit wem er sich trifft, was in seinem Kopf vorgeht, was er plant. Die Fußfessel ersetzt eben keine Polizeiarbeit. Sie macht nur Sinn, wenn es jemanden gibt, der die Daten der Fessel sinnvoll auswertet, der das Bewegungsprofil des Gefährders überwacht und im Notfall einschreitet. Die Fußfessel gaukelt Sicherheit nur vor. Das BKA-Gesetz in Gänze stabilisiert sie.
Ein Kommentar von Volker Schaffranke. Austausch statt Abschottung, das war die Botschaft heute im Bundeskabinett. Es ging dabei um Bildung und Forschung. Beides soll noch internationaler werden. Schon vor 10 Jahren gab es in der Bundespolitik Impulse dazu. Das im Kabinett heute verabschiedete neue Strategiepapier greift die alten Ideen auf und entwickelt sie weiter. Dagmar Pepping.
In Zeiten des Brexit und von US-Präsident Trump hat Johanna Wanka, die Bundesministerin für Bildung und Forschung, eine Botschaft an Wissenschaftler, egal welcher Herkunft.
Dass wir die Türen weit offen haben für Wissenschaftler, die dann ein Interesse haben, an anderer Stelle zu forschen.
Einreiseverbote wie jetzt in den Vereinigten Staaten wirkten sich ganz konkret auf die Wissenschaft aus, warnte die CDU-Politikerin.
Das erzeugt Unsicherheit. Die USA, ein ganz wichtiger Standort international in der Wissenschaft. Und wenn dieser Standort geschwächt wird, wenn das, was bisher dort galt, Weltoffenheit, nicht mehr zum Tragen kommt, dann ist es ein Nachteil auch für uns alle, weil dann die internationale Wissenschaft, die Leistungskraft geschwächt wird.
Offenheit, Austausch statt Abschottung lautet deshalb der Grundsatz der Regierungsstrategie, um Deutschland als Forschungs- und Innovationsstandort weiter zu stärken. Dazu gehört auch, Studenten für einen Auslandsaufenthalt zu begeistern. Derzeit wechseln 37% aller Bachelorstudenten für eine gewisse Zeit ins Ausland. Beispielsweise durch das bewährte Erasmus-Austauschprogramm.
Das ist eigentlich eines von den Dingen, wo man sagen kann, da hat Europa funktioniert.
Zielmarke der Bundesregierung, jeder zweite Student sollte Auslandserfahrung sammeln. Auch die Berufsausbildung will Wanka internationaler ausrichten.
Wir haben Erasmus Plus und das ist auch das gesamte Programm für die Auszubildenden. Und da haben wir Luft nach oben. Viele der Auszubildenden in Deutschland sollten diese Chance nutzen. Es ist finanziell sogar günstiger als für die Studenten. Das ist ein Punkt, den wir stärken wollen.
Mehr Zusammenarbeit will die Bundesregierung auch mit Schwellen- und Entwicklungsländern erreichen. Schwerpunkt dabei Afrika. In diesem Jahr fließen 41 Millionen Euro beispielsweise in Länder südlich der Sahara. Bildung und Wissen, quasi als ein Mittel, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Stichwort Finanzen. In dieser Legislaturperiode hat die Bundesregierung zusätzliche 9 Milliarden Euro in Bildung und Forschung investiert. Mit Erfolg, sagt der renommierte Physiker Jürgen Lüneck, der die Regierung als Leiter des Hightech-Forums berät.
Der Forschungsstandort Deutschland war noch nie so attraktiv, wie er heute ist. Wo wir noch zulegen können, ist bei dem Thema Innovation. Wir müssen einfach diesen unternehmerischen Geist noch stärker verankern.
So wie an Universitäten in den USA. Der ehemalige Präsident der Helmholtz-Gesellschaft ist gerade erst von einem längeren Gastaufenthalt an der Universität Stanford im Silicon Valley zurückgekehrt. Unter den Wissenschaftlern in den USA herrsche angesichts von Trumps Abschottungsansatz Fassungslosigkeit, berichtet Mlynek.
Unsere Antwort und unsere Empfehlung, die lauten Mauern runter, Offenheit.
Der Regierungsberater Mlynek ist besorgt, dass Bildung, Wissenschaft und Forschung in Zukunft weniger Geld erhalten könnten, weil mehr Mittel für die innere und äußere Sicherheit aufgebracht werden müssen. Der Bund habe bei der Finanzierung in den letzten Jahren deutlich mehr getan als die Länder, kritisierte Mlynek. Nun gelte es, um ausreichende finanzielle Mittel zu kämpfen.
Bildung, Wissenschaft und Forschung sind wirklich für die Zukunft auch unseres Landes das, worauf es ankommen wird.
Denn sie sichern durch Innovationen Wohlstand.
Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst betrafen heute auch Schulen, und zwar in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen. Die Gewerkschaft Verdi will damit Druck machen in den laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst und hatte die angestellten Lehrer zum Streik aufgerufen. Jesko Johansen mit einem Überblick.
In Niedersachsen fiel der Unterricht an rund 20 Schulen aus. Mehrere hundert Lehrer und Schulbedienstete waren nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in den Ausstand getreten und demonstrierten in Hannover. In Mecklenburg-Vorpommern fiel der Warnstreik an den Schulen etwas größer aus. Tausende angestellte Lehrer und Erzieher waren dort der Arbeit ferngeblieben. Sie fuhren zu einer landesweiten Kundgebung des öffentlichen Dienstes vor die Staatskanzlei in der Landeshauptstadt Schwerin. Auch in Nordrhein-Westfalen waren die 10.000 angestellten Lehrer zum Warnstreik aufgerufen. Nach Gewerkschaftsangaben haben sich auch Tausende daran beteiligt. Außerdem wurde in mehreren Städten in NRW demonstriert, darunter Düsseldorf, Köln und Münster. An allen Schulen gab es bei Unterrichtsausfall Betreuungsangebote für die Kinder. In Hamburg fand der Unterricht heute regulär statt. Dort soll es aber morgen Warnstreiks an den Schulen geben. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat dazu aufgerufen. Und Verdi hat für morgen auch Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Schleswig-Holstein angekündigt. Zunächst bei den Straßenmeistereien. Aber ab nächste Woche Mittwoch ist eine Ausweitung der Streiks geplant und dann könnten auch Schulen in Schleswig-Holstein betroffen sein. Die GEW-Landesvorsitzende NRW Schäfer forderte die Arbeitgeber auf, sich zu bewegen. Gestern war die zweite Runde der Tarifverhandlungen gescheitert und mit den Warnstreiks wollen die Gewerkschaften Druck in der bundesweit laufenden Tarifrunde der Landesbeschäftigten des öffentlichen Dienstes machen. In 2 Wochen sollen die Tarifgespräche in Potsdam weitergehen. Ein Angebot von den Arbeitgebern liegt allerdings noch nicht vor. Die Tarifgemeinschaft Deutscher Länder hält die Gewerkschaftsforderung mit einem Gesamtvolumen von 6% plus für zu hoch.
Das Bundesinnenministerium hat heute sein neues Programm zur finanziellen Unterstützung von abgelehnten Asylbewerbern gestartet. Starthilfe Plus heißt es. Uwe Lüb erzählt, wie es gedacht ist.
Es unterscheidet 2 Gruppen. Zum einen geht es um Menschen, die einen Asylantrag gestellt haben, über den aber noch nicht entschieden ist. Ziehen sie ihren Antrag zurück und gehen wieder in ihr Herkunftsland, bekommen sie 1200 Euro. Das gilt für alle ab 12 Jahren. Nur 800 Euro gibt es für Asylbewerber aus der 2. Gruppe. Das sind die, deren Antrag abgelehnt wurde. Das Geld bekommen sie, wenn sie keinen Widerspruch einlegen und freiwillig ausreisen. Zusätzlich sollen auch Geduldete von dem Programm profitieren. Das Innenministerium spricht von rund 150.000 Menschen, für die eine Übergangsregelung gilt. Alles in allem sind für das Programm in diesem Jahr 40 Millionen Euro eingeplant. Wer das Rückkehrerangebot nicht annimmt, muss mit seiner Abschiebung rechnen, wenn der Asylantrag abgelehnt wird. Das Programm gilt nicht für Menschen aus allen Ländern. Bestimmte Regionen sind ausgenommen, zum Beispiel der westliche Balkan. Wer aus diesen Ländern kommt, kann bestenfalls auf eine Übergangsregelung hoffen. Die Bundesregierung will so Missbrauch verhindern. Die neue Starthilfe Plus ergänzt bestehende Programme von Bund und Ländern. Sie sehen vor allem Zuschüsse zu den Reisekosten vor und in einigen Fällen auch Starthilfen nach der Rückkehr ins Heimatland. Voraussetzung für die staatlichen Hilfen ist übrigens in allen Fällen, dass die Antragsteller selbst nicht genug Geld haben.
Der Niedersächsische Landtag hat sich in einer Aktuellen Stunde heute erneut mit VW befasst. Anlass unter anderem die Millionenabfindung für Christine Humann-Dennert, die den Vorstand gestern verlassen hat. In der Debatte ging es auch um die Rolle der Landesregierung dabei. Michael Ort.
Der Ärger ist groß im Niedersächsischen Landtag über die 12-Millionen-Abfindung für Humann-Dennert. Alle 4 Fraktionen, also auch die Regierungsfraktionen SPD und Grüne, machten das deutlich. CDU-Fraktionschef Björn Tümmler warf Ministerpräsident Wall darüber hinaus aber vor, seiner Verantwortung im Aufsichtsrat nicht nachzukommen und auch den Landtag nicht ausreichend zu informieren.
Sie führen die Aufsicht, Sie haben Kontrollpflichten, diese nehmen Sie aber nicht ausreichend wahr. Und Herr Wall, Sie können als Aufsichtsräte und als Mitglieder der Landesregierung nicht nach Gutdünken entscheiden, was Sie diesem Landtag in Sachen Volkswagen berichten und was sie umgekehrt verschweigen.
Der FDP-Fraktionsvize Bode warf Weil totales Versagen und kapitale Fehler im Aufsichtsrat vor und nannte ihn einen Genossen der Bosse. Die Millionenabfindungen und Bonuszahlungen gingen zu Lasten der Beschäftigten. Ministerpräsident Stefan Weil wies die Vorwürfe zurück. Bei der Aufklärung des Dieselskandals zum Beispiel habe es wesentliche Fortschritte und Vereinbarungen mit der amerikanischen Justiz gegeben.
Und damit ist in einem Kernbereich die versprochene Aufklärung nachweislich geleistet. Der VW-Aufsichtsrat hat durch die in seinem Auftrag durchgeführten Untersuchungen dazu nachhaltig beigetragen. Und das betrachte ich als großen Fortschritt, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Bei den Verträgen und Bonuszahlungen seien auch die Vertreter des Landes im Aufsichtsrat an gültige Gesetze und Verträge gebunden, so Weil weiter. Und deswegen dürfe er sich zur Personalie Humann-Dennert auch nicht öffentlich äußern.
Fast 17 Jahre dauerten die Ermittlungen nach einem Bombenanschlag in Düsseldorf-Wehrhahn und nun konnte in Ratingen ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Sollte der 50-Jährige die Tat tatsächlich begangen haben, könnten die Ermittler die umfangreichen Akten zu einem der spektakulärsten und folgenreichsten Verbrechen des vergangenen Jahrzehnts abschließen. Denn der Wehrhahn-Anschlag löste im Sommer 2000 eine breite politische Debatte aus über rechte Gewalt und war letztlich Anstoßgeber für das spätere erste NPD-Verbotsverfahren. Franziska Fiedler.
Ein Sondereinsatzkommando der Düsseldorfer Polizei hatte den 50 Jahre alten Ralf S. im benachbarten Ratingen festgenommen. Die Ermittler hatten vor 2 Jahren neue Zeugenhinweise erhalten, nach denen der Verdächtige die Tat gegenüber anderen eingeräumt oder zuvor angekündigt habe. Die erneute Befragung der Zeugen, die als glaubwürdig eingestuft werden, erhärten nun den Tatverdacht gegen Ralf S. Er sitzt in Untersuchungshaft und muss sich unter anderem wegen versuchten Mordes verantworten. Ralf S. betrieb damals einen Waffenladen in der Nähe des Anschlagortes und wird der rechtsextremen Szene zugerechnet. Die Ermittler gehen davon aus, dass er den Anschlag aus Fremdenhass verübt hat. Er soll eine mit dem Sprengstoff TNT gefüllte Rohrbombe an einem Treppenaufgang des S-Bahnhofs zur Explosion gebracht haben. Die 10 Opfer des Anschlags wurden teilweise lebensgefährlich verletzt. Eine Schwangere verlor ihr ungeborenes Kind. Die Gruppe war gerade auf dem Heimweg von einem Deutschkurs. 6 von ihnen waren jüdischen Glaubens.
Nach jahrelangen Debatten hat Israel jetzt ernst gemacht mit der Räumung der illegalen Siedlung Amona, nicht ohne zuvor den Bau tausender neuer Siedlerwohnungen zu genehmigen. Amona, das zum Symbol der israelischen Siedlungspolitik geworden ist, liegt nördlich von Ramallah auf palästinensischem Privatland. Das höchste Gericht in Jerusalem hatte die Räumung bis zum 8. Februar angeordnet. Thorsten Teichmann.
Hunderte Aktivisten der Siedlerbewegung sind zum Außenposten Amona ins Westjordanland gekommen. Sie können die Räumung der Wohncontainer nicht mehr verhindern, aber sie wollen den 3000 Polizisten die Arbeit so schwer wie möglich machen. Ein Aktivist aus Derot erklärte, der Direktor seiner Religionsschule habe ihn aufgefordert, nach Amona zu gehen und zu demonstrieren. In der israelischen Regierung hat indes ein Wettlauf um die Gunst der Siedlerbewegung eingesetzt. Ministerpräsident Netanyahu und Verteidigungsminister Lieberman versprachen in der Nacht den Bau von weiteren 3000 Siedlerwohnungen im von Israel besetzten Westjordanland. Im Parlament verlangte Bildungsminister Bennett noch einmal die Annektierung von Teilen des palästinensischen Gebiets. Der Außenposten Amona war 1996 errichtet worden. Junge Bewohner aus der Siedlung Ofra zogen auf den benachbarten Hügel auf palästinensisches Land. Offizielle Unterstützung der israelischen Regierung hatten sie nicht, aber aus dem Bauministerium kam damals Geld. Die palästinensischen Landbesitzer klagten und erhielten nach 20 Jahren Recht. Allerdings werden sie auch nach einer Räumung nicht auf ihr Land zurückkehren können. Das Land bleibt unter israelischer Besatzung militärisches Sperrgebiet.
Die EU-Kommission sieht den Kurs des neuen US-Präsidenten Donald Trump als Gefahr für die transatlantische Partnerschaft. Mit Blick auf die befürchtete wirtschaftliche Abschottung der USA erinnerte Kommissionsvizepräsident Šefčovič heute an die Bedeutung europäischer Unternehmen für den US-Arbeitsmarkt. Sie seien für rund 80% der ausländischen Direktinvestitionen in den USA verantwortlich. Rasina mit weiteren mahnenden Stimmen aus Brüssel.
Er gibt die Hoffnung nicht auf mit Blick auf Donald J. Trump.
Wir sollten den Versuch machen, ihn mit Fakten zu konfrontieren,
schlägt Europaparlamentarier Michael Gahler vor. Und zu diesen Fakten gehöre, dass Trump mit seiner gegen die EU, den Euro und gegen Deutschland gerichteten Polemik und seinem Plädoyer für Zölle und Handelsbarrieren die für beide Seiten wichtigen Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und den USA gefährde, betont der sicherheitspolitische Sprecher der EVP-Fraktion gegenüber dem ARD-Hörfunkstudio Brüssel.
Wir haben 700 Milliarden Euro pro Jahr, das sind fast 2 Milliarden Euro am Tag.
Und an diesen 2 Milliarden Euro Handelsvolumen pro Tag hängen diesseits und jenseits des Atlantik Hunderttausende von Arbeitsplätzen. 30.000 Jobs hat allein die deutsche Automobilindustrie in den USA geschaffen. Nicht in Bayern, sondern im amerikanischen Spartanburg, steht das größte Werk der bayerischen Motorenwerke. Über die Hälfte aller von den deutschen Automobilkonzernen in den USA produzierten Pkw werden in alle Welt exportiert. Und aus aller Welt kommen Zulieferteile, zum Beispiel aus Mexiko, das zur US-Freihandelszone NAFTA gehört. Trump will den NAFTA-Vertrag brechen und 20% Zoll auf Mexiko-Importe erheben.
Und damit würden aber auch Autos in den USA teurer werden, wenn der da seine 20% Importsteuer unter Bruch von NAFTA, das muss man auch immer dazu sagen.
Deshalb hoffen EU-Parlamentarier und die Europäische Kommission, dass in den nächsten Monaten der US-Kongress den Freihandelsgegner Donald Trump daran hindert, seine Zolldrohungen in die Tat umzusetzen, von denen die Bundesrepublik stark betroffen wäre, denn die deutschen Exporte in die USA boomen. Dass in New York mehr Mercedes zu sehen sind als Chevy in Berlin, liege übrigens nicht nur an der Daimler-Qualität, betont CDU-Europaparlamentarier Gahler.
Und der Chevrolet, der zu General Motors gehörte, ist deswegen nicht in Europa, weil der General Motors in Europa Opel heißt,
lautet die Botschaft aus Brüssel an Donald Trump.
In den USA kommen heute die ersten gentechnisch veränderten Äpfel in den Handel. Sie sollen durch die Genmanipulation länger frisch bleiben. Martin Ganselmeier über die US-Reaktionen auf den Verkaufsstart.
Der gentechnisch veränderte Apfel wird zunächst in 10 Testsupermärkten im mittleren Westen der USA angeboten, unter dem Namen Arctic Apple, arktischer Apfel. Entwickelt hat ihn der kanadische Biotech-Ingenieur und Apfelzüchter Neil Carter. Nach jahrelanger Forschung gelang es ihm, jenes Enzym im Apfel zu unterdrücken, das den Apfel braun werden lässt, selbst wenn der Apfel zerstückelt oder gedrückt wird. Das US-Landwirtschaftsministerium gab bereits vor 2 Jahren grünes Licht. Die Genäpfel seien weder ein Risiko für andere Pflanzen, so der Befund, noch eine Gefahr für die menschliche Gesundheit. Auch die Mehrzahl der US-Wissenschaftler hält den Genapfel für unbedenklich. Verbraucherverbände rügen jedoch die mangelnde Kennzeichnungspflicht. Nur wer sein Smartphone an den Strichcode der Packung hält, erfährt, dass es sich bei den arktischen Äpfeln um genveränderte Äpfel handelt. 90% der US-Bürger fordern deshalb eine klare Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Lebensmittel. Ein weiterer Kritikpunkt: Verbraucher könnten künftig nicht mehr sicher sein, wie lange die Apfelstücke schon im Regal liegen. Befürworter verweisen dagegen darauf, dass derzeit 40% aller Äpfel in Supermärkten weggeschmissen werden, weil sie braune Stellen aufweisen.
Zurück in die EU. Wer einen Urlaub im EU-Ausland plant, der kann sich freuen. Ab Mitte Juni nämlich kann man im EU-Ausland ohne sogenannte Roaming-Gebühren, also ohne Zusatzkosten, mobil telefonieren und im Internet surfen. Vertreter des Europaparlaments und der Mitgliedstaaten räumten heute früh in Brüssel die letzte wichtige Hürde dafür aus dem Weg. Aus Brüssel Kai Küstner.
Das letzte noch fehlende Puzzleteil für eine entsprechende Einigung habe man nun gefunden, jubiliert die EU-Kommission. Und auch Verbraucherschützer begrüßen, dass die Europäische Union ihr Versprechen der vollständigen Gebührenabschmelzung nun halten werde.
Das Ende der Roaminggebühren ist schon seit langem angekündigt gewesen und jetzt wird es endlich soweit sein,
sagt Johannes Kleis von der europäischen Verbraucherorganisation BOIG im ARD-Hörfunk-Interview. Nun gibt es bereits erste Warnungen, die Telekom-Anbieter könnten sich das Geld, das ihnen beim Roaming fehlen wird, an anderer Stelle beim Kunden wiederholen, etwa indem sie Inlandstarife anheben. Doch diese Gefahr sehen die Verbraucherschützer von BOIG nicht wirklich.
Die Roaminggebühren sind in den letzten Jahren schon kontinuierlich gesenkt worden und es hat noch keine Anzeichen gegeben, dass Preise im Inland gestiegen wären. Insofern erwarten wir das jetzt auch nicht in der Zukunft. Was natürlich entscheidend ist, halt, dass es viele Anbieter gibt, dass es Wettbewerb gibt und insofern ist es halt den Verbraucher frei, dann den Anbieter zu wechseln und dorthin zu gehen, wo die Roaminggebühren so niedrig wie möglich sind.
Bis vor kurzem stand die EU noch vor dem Problem, dass sie Vorkehrungen gegen Missbrauch treffen musste. Also sich überlegen musste, wie sie verhindert, dass ein ganz Findiger sich eine Billig-SIM-Karte in Finnland, Dänemark oder auch in Baltikum besorgt und dann damit 365 Tage im Jahr zu einem Bruchteil des deutschen Tarifs in der Bundesrepublik telefoniert und surft.
Wenn jemand, der seinen Wohnsitz in Frankfurt oder Paris hat, das ganze Jahr mit einer SIM-Card von Tallinn telefoniert, aber nie in den baltischen Staaten gewesen war, diesen Missbrauch zu typisieren, ist relativ unbürokratisch möglich.
Unterstrich vor wenigen Wochen der damalige EU-Digitalkommissar Oettinger. Sollten Telekom-Firmen hier, etwa anhand der Kundenrechnung, Missbrauch feststellen, dürfen sie nun einschreiten und diese Praxis beenden, erklärt ein EU-Abgeordneter. Wo es bis zuletzt noch Einigungsbedarf gab, waren die sogenannten Großhandelspreise.
Das sind die Gebühren, die ein Telefonanbieter einem anderen Telefonanbieter in Rechnung stellen kann, wenn deren Kunden im Ausland ein Netz nutzt.
Die Großhandelspreise seien, erklärt Verbraucherschützer Kleis, für den Kunden insofern nicht unwichtig, als die Faustregel gelte, je niedriger dieser Preis, desto höher das Datenvolumen, das er oder sie im Ausland zum Videogucken oder E-Mail herunterladen nutzen kann. Laut Kleis habe man sich auf EU-Ebene nun in der Tat auf einen relativ niedrigen Großhandelspreis geeinigt. Die Telekom hingegen beklagt, durch die neue Regelung werde ein funktionierender Marktmechanismus ausgehebelt. Dem Kompromiss müssen zwar noch EU-Einzelstaaten und Parlament zustimmen, doch dass die nach der Einigung ihrer Unterhändler sich noch querstellen, gilt als unwahrscheinlich.
Aus Brüssel berichtete Kai Küstner und das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Am Mikrofon heute Ulrike Heckmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.